Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Frau Dr. Kneißl, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Funkwellen aus dem Exil.
Vielen Dank für die neuerliche Einladung.
Wir sprechen heute über ein Projekt zwischen der Türkei und Russland, über ein Erdgasprojekt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Türkei mit Hilfe russischen Gases zu einem Umschlagspunkt und einer Börse für Erdgas auszubauen. Zitat: Wenn die Türkei und unsere potenziellen Käufer Interesse haben, könnten wir den Bau noch einer Gasleitung und die Schaffung eines Gashubs in der Türkei in Betracht ziehen für den Verkauf in Drittländer, vor allem in Europa. Das bot Präsident Putin seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Was haben die Türkei und Russland da eigentlich vor? Was will man mit diesem Projekt bewirken?
Das ist an sich eine nicht ganz neue Entwicklung, weil wenn wir uns zurückerinnern im Jahr 2014, als South Stream von der Europäischen Kommission quasi boykottiert wurde auf Druck der USA, das war ein Projekt, das Nord Stream hätte ergänzen sollen, nämlich russisches Erdgas ohne Transitländer direkt in die Europäische Union zu liefern. Das wurde boykottiert. Damals hat Moskau circa 9 Monate gewartet, um zu sehen, ob das Projekt ganz abserviert wird oder doch noch etwas daraus wird. Und letztendlich reiste damals Präsident Putin nach Ankara und verkündete im Dezember 2014, dass die bereits gebaute Infrastruktur auf russischer Seite für Turkstream verwendet würde. Also man hat sozusagen dann, wenn die Zuhörer sich das versuchen, in ihrer inneren Landkarte vorzustellen, also von der Schwarzmeerküste russischerseits wurde ab dann nicht mehr die Leitung direkt nach Bulgarien, also Schwarzmeer, EU-Schwarzmeerland gebaut, sondern wurde nach Süden gerichtet in Richtung Türkei. Also man kann sagen, seit 2014 gibt es diese russisch-türkische Energiekooperation. Und die ist seither recht gut gewachsen. Als Präsident Erdogan bei Putin war Anfang August, wurde sehr viel auch in diese Richtung beschlossen. Und ich vermute mal, ohne jetzt die Interna zu kennen, dass diese jüngste Ankündigung, dass die relativ rasche Umsetzung auch von türkischer Seite in den letzten Tagen, nämlich Präsident Erdogan gab eben Weisung, dass dieser Erdgas-Hub mit der nötigen Infrastruktur, mit den nötigen rechtlichen, organisatorischen Maßnahmen, also sofort in Auftrag geht. Das wurde vorbereitet, würde ich einmal raten, bereits im August dieses Jahres, also bei dem großen bilateralen Treffen der beiden Präsidenten in Sochi. Und damals auch, Anfang August, hat Putin Journalisten gesagt, es gab nicht sehr viel, das über dieses Treffen bekannt wurde, aber zu Beginn des Treffens meinte er damals gegenüber Journalisten, die Europäische Union möge sich doch bei der Türkei bedanken, dass eben Erdgas sie von dort beziehen kann. Also, und das hat sich seither eigentlich nur noch weiter bestätigt, weil die wesentliche Erdgas-Einkäufe, die noch getätigt werden können, die werden über Turkstream, also über die türkische Erdgaspipeline.
Und da ist die auch sehr, sehr zuverlässig, wie Präsident Putin auch erwähnte. Sie ist immer, läuft fehlerfrei, der Betrieb. Ja. Und sie sollte ja auch mit sabotiert werden mit den Nord Stream Pipelines zusammen. Das hat wohl nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Aber das war auch ein Grund, warum sie zuverlässig ist. Also wollen wir festhalten, man will nichts bewirken, die Zusammenarbeit und das Interesse bestand schon in der Vergangenheit und das läuft weiter aktuell.
Genau so ist es. Und es ist aber trotzdem vielleicht anzumerken, weil das ist meines Erachtens doch ganz wesentlich, um auch die geopolitische Wolte zu verstehen, die meines Erachtens die Türkei hier unternimmt. Anfang der Nullerjahre gab es ein Erdgas-Pipeline-Projekt namens Nabucco. Das wurde von der teilstaatlichen österreichischen OMV initiiert. Und da ging es damals, das war also ganz klare Ausrichtung, Russland umgehen, Erdgas aus dem Iran, aus dem Irak, dann war auch Turkmenistan, stand zur Debatte, nach Europa zu bringen. Ich habe Nabucco immer sehr kritisch gesehen. Nabucco kennt man wahrscheinlich als den Namen der Verdi-Oper, Chor der Gefangenen, und Nabucco wurde ja von Giuseppe Verdi im 19. Jahrhundert verfasst, als eine auch, wenn Sie so wollen, ja, musikalischen Beitrag für den italienischen Befreiungskampf von der Besetzung durch die Habsburger. Und also Nabucco verwendet man oder erinnert man sich in der Musikgeschichte immer mit Freiheitskampf. Und als die Energiemanager diese sechs Firmen, die das Konsortium für Nabucco bilden würden, dann im Jahr 2002 in Wien in die Oper gingen, in die Staatsoper, hörten sie Nabucco und es gab dann den Ausschlag für dieses Pipeline-Projekt. Ja. Und ich habe damals geschrieben, auch in meinem Buch Der Energiepoker, wären Sie in die Volksoper gegangen und hätten Sie die Operette von Strauss Wiener Blut gesehen, dann würde das Projekt Wiener Blut heißen. Und ich meinte das ziemlich ironisch dahingehend, dass nämlich dieses Projekt immer ein Projekt blieb. Es war 14, 15 Jahre lang ein hochsubventioniertes Projekt, auch von der Europäischen Kommission. Man hat viel, viel Marketing gemacht, viel Wirbel, ja, viel PR-Wirbel, aber es wurde nie etwas daraus. Warum? Weil man einfach keinen Einspeisungsvertrag fand. Das hatte unter anderem mit den Iran-Sanktionen zu tun, das hatte mit der Problematik Turkmenistan und Transit zu tun. Aber Nabucco war eigentlich die Idee, die Türkei zu einem Erdgas-Hub zu machen, um Russland zu umgehen. Und das ist ja das Interessanteste. Also Russland wäre damals in seiner Eigenschaft als NATO-Staat, als EU-Beitrittskandidat, das wurde damals übrigens auch von der türkischen Regierung so betrachtet, ne? Wir sind in unserem Beitrittsprozess und, seht her, wir stehen euch zur Verfügung mit dieser Transitstrecke für europäische Energielieferung. Hat aber alles nicht geholfen im Beitrittsprozess. Und wenn man sich erlauben darf, etwas historischer zu denken, und ich greife jetzt nicht in Jahrhunderte zurück, ich greife nur mal in die letzten 20 Jahre zurück, aber seit 20 Jahren haben wir dieselbe Regierung in der Türkei und die haben sich schon einiges gemerkt, ja, wie die Europäer, wie Brüssel insbesondere, aber wie viele europäische Staaten, sei es Deutschland oder Österreich, mit ihnen umgegangen sind. Und daher ist hier, würde ich sagen, mal ein gegenwärtig, kann alles sich wieder ändern und drehen, aber es ist gegenwärtig, eher die Ausrichtung Ankaras mit Moskau energiepolitisch sehr, sehr eng zu kooperieren.
Mhm. Geht es auch hier um Kapazitätserweiterung der Turkstream-Pipeline? Also geht es darum, dass da eine gewisse Nachfrage entstanden ist, die jetzt kompensiert werden muss? Oder geht es wirklich darum, dass man dieses Projekt, was seit 2014 in Planung ist, einfach fortführt? Weil ich frage mich, warum jetzt? Warum genau jetzt?
Naja, weil jetzt ergibt sich schon aufgrund der Tatsache, dass in der Russischen Föderation Erdgas vorhanden ist, dass man für eine auf Mitteleuropa ausgerichtete Infrastruktur exploriert hat. Ja? Die Infrastruktur ist ja schon lange da. Sie können ja nicht jetzt dieses gesamte Erdgas abfackeln, sondern sie müssen dieses Erdgas in irgendeiner Weise kanalisieren, umleiten. Und das ermöglicht natürlich eine Südausrichtung anstelle einer Westausrichtung.
Wir haben ja jetzt gerade über die Türkei auch gesprochen und die Türkei wird eine Vermittlerrolle irgendwo zugewiesen im Konflikt jetzt gerade zum Beispiel zwischen Russland und der Ukraine. Doch ist die Türkei Ihrer Meinung nach noch neutral, wenn man zum Beispiel die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland in Betracht zieht? Und kann die NATO die Türkei irgendwann auch mal bremsen und für eigene Interessen gewinnen?
Also Entschuldigung, wenn ich Sie da in dieser Fragestellung korrigieren darf. Sie haben gesagt, ist die Türkei neutral? Und die Türkei ist natürlich nicht neutral, weil die Türkei ein NATO-Staat ist. Also sie kann gar nicht neutral sein, ja.
Aber das Problem ist, was ich hier sehe, die Türkei versucht so eine neutrale Rolle zu schaffen.
Das ist eine Vermittlerrolle, aber nicht neutral. Neutral ist, wenn man das jetzt versteht, das Wort richtig verwendet, die Türkei ist natürlich nicht neutral. Die Türkei übernimmt eine Vermittlerrolle und das ist etwas anderes. Ja, und sie übernimmt eine Vermittlerrolle, in der sie natürlich auch als wichtiger NATO-Staat ganz andere Zugänge hat zu Washington, zu anderen NATO-Mitgliedern. Und das nützt sie für diese Vermittlung, aber sie ist nicht neutral.
Sie haben vollkommen recht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also das meinte ich eigentlich damit. Hat die Türkei wirklich diese Vermittlerrolle? Sehen Sie das auch so? Weil Türkei ist ein NATO-Mitglied auf der einen Seite und auf der anderen Seite arbeitet die Türkei wirtschaftlich mit Russland zusammen und das finden die NATO-Staaten überhaupt nicht gut.
Ja, der Druck auf die Türkei ist gewaltig, ja. Und der Druck ist ja jetzt nicht nur auf, der hat nicht jetzt begonnen. Der Druck hat begonnen an dem Tag, spätestens an dem Tag, als die türkische Regierung begann, russisches Waffenmaterial zu kaufen, was natürlich auch ein No-Go ist für einen NATO-Staat. Ja, sie können nicht einem Militärbündnis angehören und von einer anderen Seite, die weit außerhalb dieses Militärbündnisses steht, Waffen zu kaufen. Also das hat ja schon für große Unruhe gesorgt. Es hat für große Unruhe auf NATO-Seite, auf US-amerikanischer Seite gesorgt, dass die Türkei einen Partnerschaftsstatus in der Shanghai Cooperation Organization hat und demnächst auch Mitglied werden möchte. Also da unternimmt die türkische Regierung, die türkische Diplomatie in ihrer Gesamtheit einen Drahtseilakt. Wie der ausgehen wird, weiß ich nicht. Aber das, was ich konsequent der Türkei zugute halte, ist, Präsident Erdogan hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, wir müssen einen ehrenhaften Ausgang für alle Beteiligten finden. Ja, das war das Entscheidende. Wir können nicht von Gewinner und Besieger und Regimewechseln und so weiter sprechen. Ja, und ich glaube, da verwendet Präsident Erdogan, da verwendet der türkische Außenminister Cavusoglu eine viel klarere Sprache, die der Diplomatie entspricht. Ja, und darum geht es. Die Türkei gehört zu den wenigen Staaten, die noch so etwas wie Diplomatie praktizieren. Und Diplomatie bedeutet Vermittlung, ja. Und die Staaten, die de jure neutral sind, Schweden, Finnland, sind mittlerweile NATO-Staaten, also sind keine neutralen Staaten mehr. Österreich als EU-Staat trägt fast alles mit, ja, bis hin zur Ausbildung von ukrainischen Soldaten, was man zwar jetzt nicht was man nur auf dem Papier sozusagen mitträgt, man sagt dann wiederum, man versucht sich irgendwie aus dieser Rolle wieder herauszureizen, aber da hat der NATO-Staat Ungarn eine viel klarere Position wiederum, ja, der nicht neutral ist. Oder nehmen Sie die Schweiz, die seit über 200 Jahren de jure neutral ist und die auch sämtliche Sanktionen mitträgt und sich damit eigentlich auch aus dem Feld genommen hat, in irgendeiner Weise noch Tagungsort zu sein für Gespräche. Ja? Also man muss schon vorsichtig sein, wie man hier das Wort neutral verwendet. Neutral bedeutet, dass sie nicht einem Militärbündnis angehören. Und die Türkei tut dies, aber sie nützt natürlich auch diese Position, sehr klug, sage ich jetzt mal von weit aus außen gesehen, weil sie Karten ins Treffen führen kann, die für Washington wichtig sind, nämlich die zweitwichtigste Armee der NATO zu sein.
Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Also wie weit kann es die Türkei treiben? Weil wir haben ja noch einen Konflikt mit Griechenland und das kann auch ausarten. Und wenn es ausarten sollte, werden die NATO-Staaten und die EU-Staaten, glaube ich, nicht einfach nur zuschauen. Wir haben auch jetzt schon erste Reaktionen auf das aktuell stattfindende oder geplante Projekt mit Russland. Und zwar, da trifft man auf Unverständnis, ein derartiges Projekt mache keinen Sinn, da Europa ohnehin seine Abhängigkeit von russischem Gas verringern wolle, erklärte etwa das französische Präsidialamt. Was glauben Sie, wie die Reaktion aus Washington jetzt daraufhin aussehen würde? Ich frage mich, wie lange kann die Türkei jetzt diese Grenze überschreiten?
Absolut, nein, aber diese Frage stellen sich, glaube ich, sehr viele. Und wie gesagt, für mich hat diese Fragestellung begonnen zu dem Zeitpunkt, dass die Türkei begann, russisches Waffenmaterial einzukaufen, ja. Als die Türkei dann erfolgreich das Getreidelieferungsabkommen vermittelte, gab es wiederum aus Washington grünes Licht für bestimmte Waffengattungen, die Türkei gerne als NATO-Staat hat. Also das ist immer sozusagen ein Nehmen und Geben. Und die Türkei ist ein Staat, der sehr wohl versteht, wie man nationale Interessen durchsetzt. Und hat hier eine sowohl Ost- als auch eine Westausrichtung. Und das hat die Regierung auch immer wieder so kundgetan und gesagt, und wir lassen uns hier gar nichts verbieten. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in die Shanghai Cooperation Organization wollen, dann können die in Washington Kopf stehen. Das ist unsere sozusagen Entscheidung, unsere höchst souveräne Entscheidung. Aber natürlich ist die Türkei alles andere als ein homogener, monolithischer Staat. Und wenn man sich die letzten 30, 40 Jahre ansieht, es gab Staatsstreiche, es gab Militärputsche, es gab einen versuchten Putsch 2016, von dem bis heute auch niemand genau weiß, wer hat den losgetreten, wie wurde er niedergeschlagen. Also das sind auch viele offene Fragen und das ist ein wichtiges politisches Ereignis für die Türkei, das erst 6 Jahre zurückliegt. Ja. Also das heißt, Es ist, um es nochmals auf den Punkt zu bringen, es ist ein Drahtseilakt, den die Türkei hier unternimmt. Und ich halte der Türkei zugute, dass sie, als wie gesagt, als einer der wenigen Staaten, wirklich noch so etwas wie Diplomatie praktiziert. Das ist eine Handvoll von Staaten, die das heute noch tun. Es zeigt sich jetzt wieder mal ganz klar, dass Geografie sehr, sehr viel ausmacht. Ja? Und Geografie viel stärker ist als jetzt irgendwelche ideologischen Programme. Und die Geografie der Türkei fällt einfach sehr, sehr stark ins Gewicht für Energieversorgung. Und zwar sowohl als Kunde, als Abnehmer für russisches Erdgas, das da ist, das irgendwie auf den Markt gebracht werden muss. Und andererseits als eben als Lieferant, als Hub eben, als Drehscheibe für viele andere Klienten, die sehr, sehr gerne Erdgas kaufen möchten, ja. Und das macht's aus. Also Geografie sticht Ideologie, wenn Sie so wollen.
Das sehen wir auch in vielen, vielen Ereignissen und nicht nur in diesem Ereignis. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Frau Kneißl, und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und freue mich auf die nächste Folge Funkwellen aus dem Exil.
Vielen Dank, lieber Herr Schafik. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen auch einen angenehmen Nachmittag und danke für das Interesse einfach an den Gesprächen. Und Sie sind auch für mich eine schöne Abwechslung.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.